ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Gut, dann legen wir mal los, ne? Machen wir mal. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Ich habe mir Kaffee geholt. Wir haben heute eine kleine Kaffeeklatschrunde, in der wir uns über Schreibstil, Erzählstil und diese ganzen Dinge unterhalten, die man immer unter Voice und Brand verpackt. Was das überhaupt ist, warum so viele Leute ständig darauf rumreiten, dass man sowas unbedingt braucht, ob wir finden, dass man sowas unbedingt braucht, wie wir das selber so handhaben. Das wäre so mein Scope, weil ich glaube nicht, dass es da, wie immer, glaube ich nicht, dass es da einzig wahre Wahrheiten zu verbreiten gibt, aber alle Leute sprechen darüber, also müssen wir dazu auch mal was sagen, habe ich mir so gedacht.
Genau.
Dann lass mal kurz definieren. Darf ich das mal übernehmen und du sagst dann, wenn du mit meinen Definitionen uneins bist?
Okay.
Also ich habe die Definition erstmal unterteilt in Schreibstil, Erzählstil und Ton bzw. Voice. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, das zu übertragen. Und dann Brand. Ich werde versuchen, das nicht allzu oft zu sagen, weil ich diesen Ausdruck schon so witzig finde, wie er klingt. Brand. Weil das eine hat was mit Marketing zu tun und die ersten drei haben tatsächlich was mit Schreiben zu tun. Von daher finde ich, ist das eine wichtige Unterscheidung, weil das auch manchmal so ein bisschen durcheinander geworfen wird. Schreibstil für mich ist der allgemeine Stil eines Autoren. Also ne, so Leute, die halt einen etwas prägnanteren Stil haben, so Stephen King-Stil ist nicht so wie Neil Gaiman-Stil oder so. Ne?
Okay.
Dann gibt es den Erzählstil. Das wäre für mich jetzt die Unterscheidung, dass das halt mit dem Point-of-View-Charakter teilweise zu tun hat. Also ne, ein eigener Ton, wobei das auch schon so in die Voice mit reinspielt, die halt der Erzähler einer Geschichte hat, was jetzt ungleich sein muss, kann zu dem Autoren. Und dann gibt's noch die Voice und das ist die Character Voice. Also das ist halt wirklich so, wie sich dein individueller Charakter anhört. So Charakter A sagt Telefon und Charakter B sagt Handy und die haben die verschiedene Arten und Weisen, die Welt zu sehen und deswegen benutzen sie andere Worte und drücken sich anders aus.
Genau. Schatulle, und so. Dose und Kästchen.
Genau. Das wäre jetzt mal mein Versuch einer Einordnung, was Schreib-, Erzählstil und Ton unterscheidet. Kannst du mit dem soweit d'accord gehen?
Ist es eher so, dass mir so die Unterscheidung nicht so... Ich meine, ich kann mir unter all dem was vorstellen, aber in meinem Kopf ist das irgendwie alles so ein bisschen eins. Aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass ich da so eine gewisse Verweigerungshaltung habe. Von daher würde ich deine Definition jetzt einfach mal so... stehen lassen, wobei
kannst du es dir doch nicht, mich zu verbessern, gibst du?
Nein, definier noch mal Ton. Was ist der Unterschied zwischen Erzählstil und Ton?
Also für mich ist Ton tatsächlich was Konkreteres, also okay. Ton beziehungsweise Voice. Ich weiß, dass das nicht ganz trennscharf ist, weil viele Leute sagen halt, ne, der Point-of-View-Charakter hat immer seinen eigenen Ton und seine eigene Voice, egal ob es jetzt in der Erzählung ist oder in der wörtlichen Rede. Für mich wäre jetzt aber der Ton eines Charakters tatsächlich ganz konkret in der wörtlichen Rede, wie er Dinge formuliert.
Ah, also Ton ist im Grunde Character-Voice.
Ja.
Okay, mir kam es im ersten Moment, ich meine, hier in den Notizen steht das mit einem Schrägstrich dazwischen, von daher wäre das da, aber so wie du es beschrieben hattest, dachte ich, da wäre ein Unterschied, aber okay, da ist keiner. Gut, großartig.
Ja, wie gesagt, das ist nicht so ganz trennscharf, weil viele Leute, die halt darüber sprechen, gerade im englischsprachigen Raum, machen keinen wirklich einen trennscharfen Unterschied zwischen wörtlicher Rede und Erzählung aus einer bestimmten Perspektive heraus. Das ist aber natürlich nur möglich in Geschichten, wo du dich tatsächlich, also zum einen die Third Person sind, weil wenn du in der Ich-Erzähler-Perspektive bist, dann bist du logischerweise immer nur in einem Kopf und musst dich nur mit einer Stimme beschäftigen.
Naja, wobei die anderen Charaktere, mit denen du redest, ja schon auch ihre eigene Voice haben sollten, wenn sie dann mal den Mund aufmachen.
Ja, ja, also das war jetzt nur so, wenn es jetzt gerade nicht um wörtliche Rede geht. Ne? Also ja. So in diesem Erzählstil ist das, dass du mehrere haben kannst, ist eigentlich nur bei Drittpersonen-Erzählungen, weil wenn du in der ersten Person bist, dann ist deine Erzählstimme eigentlich die deines Charakters auch irgendwie, weil man aus diesem Kopf gar nicht rauskommt zwischendurch. Und es ist halt auch nur für Geschichten anwendbar, finde ich, wo du halt ganz klare Unterscheidungen hast, aus welcher Sichtweise jetzt welche Szene geschrieben ist. Also für Headhopping kannst du keinen Erzählstil sehr voicey machen, weil das geht nicht.
Ja, das ne? Also, ist.
Da muss man halt so ein bisschen neutraler bleiben. Und ich finde auch mit in der Geschichte mit sehr vielen verschiedenen Charakteren und auch sehr vielen verschiedenen Point-of-View-Charakteren, finde ich das auch wieder anstrengend, wenn schon der Erzählteil, also nicht nur die wörtliche Rede, sondern auch der Erzählteil, so sehr, sehr verkrampft individuell versucht zu sein, weil das wirkt halt irgendwann anstrengend. Also das ist meine Meinung. Das mag man anders sehen, aber.
Also ich muss sagen, mir geht es so ein bisschen auf den Sack, wenn in einer Geschichte alle Charaktere gleich klingen. Das war bei, wie heißt der, bla 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 Siegel, der die, da habe ich Review-Video auch zugemacht. Das ist so, der hat so seinen einen Charakter und der hat so seine Stimme und wo ich mir so dachte, ach, die ist ja nett. Und dann ist mir aber so nach und nach aufgefallen, okay, dieser abgehalfterte Ex- Football-Spieler klingt irgendwie so und die Genetikerin klingt so und der FBI-Typ klingt so, die klingen irgendwie alle so. Okay, er hat nur diese eine Stimme, in Ordnung. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man in der dritten Person schreibt, also personalen Erzähler hat, und sich dabei eben nicht irgendwie für ein Kapitel auf einen einzigen Charakter beschränkt. Dann kann man das nochmal was extremer betreiben. Oder für jede Szene auf einen einzelnen Charakter beschränkt. Weil ich halt dann zwischendurch, wenn sich zwei Charaktere unterhalten, auch schon mal ein bisschen so Headhopping mache. Und da hatte ich halt dann so zwischendurch das Problem, dass wenn sie am Anfang, nennt sich Louis selber noch der Maler. Das heißt, in seinen Inquits ist er immer der Maler. Und dann, wenn er sich aber mit Seraphin unterhält, Seraphin nennt ihn Louis. Das heißt, ich musste dann in jeder Inquit entscheiden, welchem Charakter gehört die. Und das ist bei manchen Inquits nicht so klar zu sagen. Weil die aus beider Sicht sein könnten und dann musste ich halt irgendwie jetzt diese Inquit für einen Charakter vereinnahmen und das fand ich irgendwie so ein bisschen nervig und schwierig, weil man kann halt, meistens kann man sich einfach durch Personalpronomen retten, aber eben auch nicht immer. Und so, ja, das ist schon, Character Voice kann auch ein Problem sein, beziehungsweise kann ein Problem, alles kann ein Problem sein. Es
alles
ist halt,
kann ein Problem
ja,
sein.
Alles kann ein Problem sein, aber es ist halt dann auch wieder von der Erzählweise abhängig. Okay, gut.
Definiere. Ja, also das wär jetzt so mein Versuch, diese drei Dinge so ein bisschen auseinanderzuhalten, ne? Weil es gibt halt so gewisse Dinge, die sind im Schreibstil von gewissen Autoren einfach immer erkennbar, egal um welche Geschichte es geht und egal aus welcher Charaktersicht die gerade schreiben und so. Dann gibt es halt die Charakterstimme oder den Charakterton in der direkten wörtlichen Rede oder auch im Monologen, also wenn der Charakter tatsächlich aktiv irgendwas sagt. Da finde ich, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass nicht jeder Charakter gleich klingt. Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann gibt es halt so diese, ne, so diese Grauzone, wo hört jetzt mein Charaktermonolog auf und fängt die Erzählstimme an und muss ich die immer individualisieren oder kann ich das immer oder ne, sollte ich das immer? Und das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Grauzone dazwischen, die ich so ein bisschen schwierig zu definieren finde. Aber ja, das wäre so mein Versuch, diese drei Dinge auseinanderzuhalten.
Okay.
Und dann gibt es ja noch den Brand. Das hat jetzt erstmal mit Schreiben, glaube ich, prinzipiell, naja, vielleicht mit dem Autorenstil, aber das hat erstmal nicht so viel damit zu tun, weil da geht es tatsächlich eher so um Marketing. Also wenn man halt sagt, Dinge sind on brand, also wenn ihr das schon mal gehört habt, irgendwo bei Twitter oder irgendwie sowas, dann meinen die Leute damit, ja, da habe ich was gemacht, was total zu der öffentlichen Persona gehört, die ich verkörpere. So. Oder normalerweise würde man sagen, was total typisch für mich ist. Ich bin da jetzt so ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ne, so Dinge, die für einen typisch sind und Dinge, die on brand sind, können dasselbe sein, müssen aber nicht. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr sich deine öffentliche Persona von deiner privaten unterscheidet. Das kann im Zeitalter von Social Media und Authentizitätswahn und so, kann das mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein, diese Trennunschärfe, aber ja, und Brand ist offensichtlich total wichtig, weil ständig irgendwelche Leute darauf rumreiten, dass man sowas braucht und dass man sowas haben sollte. Und ja, deswegen habe ich das hier mal aufgenommen, weil es hat ja schon auch ein bisschen was damit zu tun, wie man sich darstellt und welchen Stil man so für sich entwickeln will und so. Aber wir kommen da ganz am Ende dazu erst wieder zurück, weil, wie gesagt, das ist dann irgendwie was, das ist eher so für die Außendarstellung wichtig und jetzt nicht unbedingt für das kreative Schaffen erstmal.
Es kommt drauf an, also wenn man sich irgendwie so auf eine Brand eingeschossen hat und sich damit so weit identifiziert, dass man das eben, ne, die, was das Publikum von einem erwartet, muss eben on brand sein. Sonst sind die irgendwie enttäuscht und fühlen sich verraten. Und deshalb haben auch, ist einer der Gründe, warum manche Leute mehrere Künstlernamen haben. Weil sie sagen, okay, meine Thriller schreibe ich unter diesem Namen und meine Romance schreibe ich unter dem anderen Namen, weil dann wissen die Leute gleich, was sie zu erwarten haben. Weil wenn die irgendwie den Thriller-Namen lesen und da sehen auf dem Cover und dann ist da aber auf einmal Romance drin, sind die verwirrt und können nicht damit umgehen, weil die lesen ja nicht den Klappentext und sowas und gucken auch nicht aufs Cover und denken sich, das sieht aber wie Romance aus. Und wo wollte ich drauf hinaus? Ach so, ja, dass man sich dann, wenn man so eine sehr intensive Brand entwickelt und sich darüber sehr intensiv darstellt, verpflichtet man sich selber unter Umständen ein Stück weit dazu, dieser Brand eben weiter zu entsprechen und seine Schreibe daran zu orientieren und weniger das zu machen, wonach einem jetzt zumute ist und mehr das zu machen, was erwartet wird, weil Erfolg und bladibladibla. Mhm. Wobei, kürzlich hattest du mir das erzählt oder hatte ich das in einem Podcast gehört? Ich weiß es nicht mehr, aber es eine Autorin war, die überlegt hatte, sich einen anderen Künstlernamen noch zuzulegen, dann aber entschieden hat, weiter unter ihrem gewöhnlichen das, was du, genau, unter ihrem bisherigen Namen zu schreiben, weil Gründe und
muss halt... Ja, weil Gründe vor allen Dingen, ich habe da keine Lust zu. Das ist ein wunderschönes Beispiel, da wollte ich gleich, wenn wir dazu kommen, ne, darüber zu sprechen, auch auf jeden Fall drauf rumreiten, weil...
Ja, aber...
I can relate.
Genau, das ist halt so eine Sache, wenn man überlegt, will ich jetzt offensiv für mich eine Brand entwickeln und will ich der entsprechen und wie soll die aussehen und wie stark kann, will ich mich damit identifizieren oder identifiziere ich mich einfach per se damit? Inwiefern habe ich das Gefühl, das bin einfach ich? Halt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber essentiell bin's ich. Oder ist das irgendwie noch eine andere Person, die ich so vor mich stelle? Weil das kann ja auch ein Stück weit Schutz der Privatsphäre und Schutz der tatsächlichen eigentlichen Identität sein. Wenn man sagt, okay, ich bin wahnsinnig bekannte, begehrte Schriftstellerin und möchte aber nicht, dass mein Privatleben und meine tatsächliche Persönlichkeit in meinem öffentlichen Auftritt so eine Rolle spielen. Deshalb schaffe ich diese Persona, die sozusagen zwischen meinem Publikum und meinem Privatleben steht. Also das sind, ich denke, es fließen da mehr Überlegungen rein als, oder idealerweise fließen da mehr Überlegungen rein, als wie präsentiere ich mich, damit die Leute mein Buch kaufen. Sondern da hängt noch mehr dran oder kann noch mehr dran hängen.
Ja, das ist wahr. Aber bevor wir jetzt die ganzen, das Ende der Folge schon komplett vorwegnehmen, würde ich dir schon mal dafür danken, dass du meine unzureichenden Ausführungen bereichert hast. Das ist auf jeden Fall natürlich alles wahr und richtig.
Das freut mich, dass ich auch
ein Brand. Wir sagen das jetzt die ganze Folge so, wir stehen jetzt dazu.
Ja.
Wir haben das jetzt so für uns. Ich hatte so ein bisschen gedacht, wir unterhalten uns so ein bisschen kaffeeklatschmäßig einfach so den Hauptteil der Folge jetzt mal so ein bisschen über Schreibstil und unsere persönlichen Erfahrungen mit der Entwicklung eines eigenen Stils, weil, wie gesagt, das mit der individuellen Charakterstimme, das haben wir in unserer Charaktere-Folge, glaube ich, totgeritten, dieses Pferd. Wie man das macht, also wer sich die ganzen Folgen zu Charakterentwicklung und ne, wie man das alles macht, nochmal zu Gemüte führen will. Wir haben auch eine Erste-Hilfe-Kasten-Folge inzwischen gemacht, die ist ein bisschen kürzer. Für die Fortgeschrittenen haben wir, glaube ich, einen Komplex von 3 oder 4 Folgen sogar, wo man sich das alles anhören kann, wie das so funktioniert, Charaktere in ihren tatsächlich aktiv getroffenen Aussagen, also wörtliche Rede und Monologen, so ein bisschen voneinander abzusetzen. Wie gesagt, Erzählstil finde ich so ein bisschen Grauzone, ist aber per se ja so ein bisschen dasselbe. Also wenn man tatsächlich möchte, dass die Erzählung auch nach dem individuellen Charakter klingt, dann muss man halt quasi die individuelle Charakterstimme einfach nur so ein bisschen abstrahieren. Aber das mit dem Schreibstil und dem speziellen Ton eines Autors an sich finde ich immer noch ganz spannend. Vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass es in der Schreibcommunity, also vielleicht ist das auch wieder nur mein Eindruck, weil ich auch sowas schneller anspringe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird auch so ein bisschen mit Panikmache verbunden. Ne, so, du musst deinen eigenen Stil finden, du musst dich absetzen von den Millionen anderer Menschen, die auch ein Buch geschrieben haben und die auch Leser wollen und bla.
Ja, und dann liest man nochmal einen Thriller, der diesen ganz typischen Thriller-Stil hat, weil das ist, worauf die meisten Thriller-Leserinnen und Leser stehen. Und dann denkt man sich auch wieder so, ja, okay, wie war das jetzt nochmal, dass man eine eigene Voice haben muss, um Erfolg zu haben? Es ist alles wieder relativ,
aber... Ich würde gerne einfach so ein bisschen frei zur Disposition stellen, ob es nicht irgendwann so ein bisschen unvermeidbar ist, dass die Geschichten immer klingen, als hätte man sie selber geschrieben. Es sei denn, man versucht es aktiv zu vermeiden.
Ja, da, oh, also ne, wenn wir jetzt mal dann über irgendwie Stilentwicklung reden wollen.
Ja, bitte, das war der Plan.
Ja. Okay.
Also die Frage, die mich vor allen Dingen interessiert, wann hattest du das Gefühl, dass deine Geschichten klingen wie du und nicht wie irgendwer? Und hast du da irgendwie sowas, hast du das an irgendwas mal festgestellt? Hast du mal alte Geschichten gelesen und hast dir gedacht, so, das klang irgendwie damals schon genauso wie heute? Oder hast du dir gedacht, so, oh nee, damals habe ich ja noch ganz anders geschrieben? Das sind die Dinge, die mich interessieren an diesem Thema. Erstmal so ganz handwerklich.
Ja. So Was ich feststelle, wenn ich sehr alte Texte von mir lese, ist, dass die halt, sind halt einfach noch nicht so gut geschrieben. Die sind halt einfach handwerklich noch nicht so großartig. Da ist das irgendwie, und das mit dem Rumformulieren war irgendwie was schwieriger für mich, was, also ich hatte mal so einen, was den Stil angeht, hatte ich zwei, oder war es ein Moment? Ich weiß nicht, vielleicht waren es zwei Momente, aber hing alles zusammen, wo ich festgestellt habe, dass ich mir versucht habe, einen abzubrechen, um bestimmte Dinge zu vermeiden. Also um zu vermeiden, dass da ständig irgendwie ein Und drin ist. Und ich weiß, dass ich ein Problem damit habe, dass ich ständig Dinge in zeitliche Relation setze. Also schließlich, dann, danach, ehe, während, kommen bei mir teilweise sehr eng geklustert vor. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack, weil es sehr wiederholig ist. Und in meiner ersten, in der Rohversion vom Kunstwerk, habe ich irgendwann mal, bin ich mal durchgegangen und habe dann ersetzt, weil bevor ich das getan habe, war irgendwie auf jeder Seite dreimal dann. Das war so meine Go-To-Formulierung. Das habe ich so ein bisschen reduziert, einfach dadurch, dass ich gelernt habe, abwechslungsreicher zu formulieren. Mir sind noch mehr Sachen aufgefallen, wie ich Sachen ausdrücken kann. Und da haben wir da auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich habe auf jeden Fall ein Video dazu gemacht zum Formulieren, das ich dann auch mal verlinken werde in den Notes. Aber da habe ich halt dann auch festgestellt, dass ich ein Stück weit vielleicht auch einfach auf Grammatik scheißen sollte. Also das ist jetzt ein Merkmal meines Stils, mit dem ich mich abgefunden habe. Mir ist bewusst, dass das manchen Leuten tierisch auf den Sack gehen dürfte. Und ich bin nicht sicher, ob, wenn ich so eine Geschichte lesen würde, ob mir das nicht auch tierisch auf den Sack gehen würde. Aber ich schreibe halt so und das ist halt so. Das gefällt halt nicht jedem. Damit muss man leben. Wenn ich es anders mache, gefällt es auch nicht jedem. Und das ist halt, dass ich halt so Halbsätze und teilweise einfach einen Punkt statt ein Komma mache. Oder mit einem Satz einen Punkt und dann kommt das und ist groß geschrieben. Und das mache ich halt so. Das mache ich, also es ist auch ein Teil von Louise Character Voice. Aber ich mache es halt auch bei den anderen Charakteren nicht so intensiv. Aber es kommt schon auch vor, weil das einfach meine Art und Weise ist, so den starke emotionale Zustände darzustellen und so das etwas vage Innere, so das Denken und Fühlen zu zeigen, das ja nicht unbedingt immer so mega scharf umrissen ist und nicht immer so mega scharf sortiert und geordnet ist. Und das versuche ich darüber so ein bisschen darzustellen. Ich bin nie hingegangen und habe versucht, wie irgendetwas zu klingen. Das war nie so. Also ich habe immer Ich habe immer so geschrieben, wie es für mich angenehm war. Und halt Probleme, die darin waren, eben wie dieses ständige und ständiges dann, wobei, nee, und habe ich von Anfang an immer vermieden, aber ständiges dann und ständige zeitliche Relation, das zu vermeiden. Aber abgesehen davon habe ich nicht versucht, einen Stil zu entwickeln, weil meine ersten beiden Lieblingsbücher sind Das Parfum von Patrick Süskind und Schlafes Bruder von Robert Schneider. Die stehen jetzt nicht mehr auf diesen Listen drauf, weil es auch schon viel zu lange her ist, dass ich die das letzte Mal gelesen habe. Aber die fand ich einfach geil, weil die in diesen Büchern ist ein Stil durchgehalten. Der Virtuose ist das auch so. Das, meine drei Lieblingsbücher waren das, lange Zeit, und Der Name der Rose, aber da ist nicht so Stilblüten. Und weil ich da einen enormen Respekt vor hatte, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben. Weil das Problem mit Stilentwicklung und sich einen Stil überlegen, den man gerne hätte, ist, man muss das ja dann durchhalten. Und das muss was sein, das einen nicht extra Energie kostet. Oder nicht mehr Energie kostet, als es halt kostet, zu formulieren. Und ich meine, offensichtlich sind Patrick Süskind und Robert Schneider und Margrethe Mohr so halbwegs in der Lage, das durchzuziehen.
Vielleicht ist es ja aber auch die Art und Weise, die sich zufällig für Sie am bequemsten zu schreiben anfühlt. Ich habe jetzt von allen dreien kein zweites Buch gelesen, muss
ich gestehen. Also ich habe von Patrick Süskind Die Taube noch gelesen. Das war ganz, ganz gewöhnlicher 0815-Erzählstil.
Okay.
Und von Robert Schneider habe ich in Die Luftgeherin reingeguckt. Das war auch ganz normaler, handelsüblicher Stil. Und Margrethe Mohr, Der Maler und das Mädchen, das war auch, also da habe ich jetzt irgendwie nur die ersten zwei Seiten gelesen, weil ich mir dann dachte, what the fuck. Aber das war auch nicht so, so krasser Stil. Also das schienen so Exkursionen gewesen zu sein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht natürlich nicht, in welcher Reihenfolge die geschrieben wurde. Ob das jetzt Spätwerk ist oder Frühwerk oder wie sich das entwickelt hat und so. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die immer so schreiben.
Okay.
Und ich finde es auch spaßig und mache das ganz gerne, mal in einer Kurzgeschichte in einen bestimmten Stil reinzufallen. Weil das ist überschaubar und das, ja, Da sitzt man nicht so lange dran. Das ist kein Marathon. Aber bei so einem Buch, und ich habe irgendwann mal, weil da ging es dann drum, Stil, hatte ich irgendwo, war das in einem von diesen Schreibratgebern, die ich gelesen habe? Ich weiß es nicht mehr. Aber da habe ich dann eben über meinen Stil, meinen Schreibstil Gedanken gemacht und mir so gedacht, so nö. Ich schreibe so, wie mir das passt und wie sich das für mich angenehm anfühlt. Weil ich muss von allen Menschen auf dieser Welt die allermeiste Zeit mit diesem Stil verbringen. Und ich schreibe das so, wie mir das passt. Punkt. Und ja, und es ist halt irgendwie gebetsmühlenartig. Vielleicht gefällt es dann manchen Leuten nicht, aber dafür anderen Leuten. Und wenn du dir dann einen Stil aufzwingst, dann gefällt er vielleicht den anderen Leuten, aber den einen nicht. Und man kann es nicht wissen. Und letztendlich bist du diejenige Person, die sich mit diesem Text rumschlagen muss oder die Freude und die Ehre hat, diesen Text aus dem Kopf in den Computer überführen zu dürfen und das alles entwickeln zu dürfen. Letztendlich würde ich sagen, sind wir als Autorinnen zuerst mal uns selber und unserem eigenen Komfort und unserem eigenen Wohlbefinden und ja, uns selber verpflichtet, weil Schreiben ist so eine undankbare Arbeit in den allermeisten Fällen. Man sollte dafür sorgen, dass es möglichst angenehm ist. Und man
hast
für sich selber.
In den alten was. Geschichten, ich meine, ich kann mich daran erinnern, als wir über Fanfiction gesprochen haben letztes Jahr, da hattest du gesagt, dass du in so ein paar von euren älteren Fanfictions nochmal reingelesen hattest. Mhm. Hast du da denn Sachen gefunden, wo du dir gedacht hast, so, ach, das habe ich damals auch schon so gemacht? Oder war das noch was ganz anderes?
Nee, das war schon so vom Stil her, war das, ich meine, ich habe jetzt in diesen Geschichten auch vorwiegend die Art Charakter geschrieben, die mir passt. Ich hab Erik geschrieben und dann irgendwie die leicht durchgeknallten Nebencharakter. Und das, ja, also ich meine, ich glaube, dass ich recht gut darin bin, Character Voice durchzuhalten. Wobei das aber für mich dann nichts ist, was ich mir überstülpe, sondern ich fühle mich in den Charakter ein und bin dann in dem Denken drin. Und manchmal rutsche ich so ein bisschen raus, aber das ist vor allem am Anfang. Und wenn ich dann wirklich einmal ein Gefühl für den Charakter habe, habe ich auch ein Gefühl dafür, wie diese Person spricht und auch worauf sie, ja, wie sie einfach erlebt. Wobei ich habe letztens dieses, hattest du mir das verlinkt oder hatte ich das auch gefunden und dann festgestellt, oh, du hattest das auch schon gesehen, wo es um Erzählen in der ersten Person geht, dass halt jeder Charakter unterschiedliche Interessen und Blickrichtung haben und daher der eine Charakter seine Umwelt anders wahrnimmt als der andere Charakter. Und das habe ich halt ein Stück weit so drin, dass die Charaktere die Dinge unterschiedlich beschreiben. Also es gibt ein Holzgefäß mit Deckel in dieser Geschichte. Und für Louis ist es eine Holzdose, für Seraphine ist es eine Schatulle und für Joanna ist es ein Kästchen. Weil das einfach, das erste Wort, was denen einfällt, wenn die dieses Ding sehen. Und Louis sagt immer Telefon, Seraphine sagt auch immer Telefon und Joanna sagt immer Handy zuerst und dann nur Telefon, wenn ich Handy nicht wiederholen will. Also, meine Charaktere haben immer eine Variante meiner eigenen Sprechweise, ne? Weil ich kann natürlich nicht auf eine Art und Weise reden, wie ich niemals reden könnte. Mhm. Das ist logisch. Aber so dieses, ja, wie ich das mache und wodurch ich das zeige, das war eigentlich auch schon in den anderen Geschichten so.
Ja, aber ich finde das immer insofern ein bisschen spannend, dass halt dieses, was heißt spannend? Es irritiert mich manchmal so ein bisschen, wenn ich eben so Beiträge aus der Schreibcommunity halt sehe, die halt sehr negativ oder sehr für mich fast schon panikbeladen irgendwie daherkommen, so, oh, man muss halt irgendwie seinen Stil entwickeln und bla. Und ich mir immer denke, das passiert doch automatisch, oder nicht? Weil,
ja, klar.
Also, es hat halt so ein bisschen was, und das finde ich halt ganz spannend, wenn ich alte Sachen von mir lese, was ich normalerweise zu vermeiden versuche, weil keiner braucht dieses Drama, aber wenn ich es dann doch mal tue, ich merke das halt immer. Es gibt so ein paar Sachen, da kann man schon sehen, dass das aus meinem Kopf gekommen ist.
Zum Beispiel?
Weil das sind immer so Endlossätze mit 95.000 Adjektiven. Ja, ich weiß, ich versuche das inzwischen im Überarbeiten auch so, ne, weil ich weiß von meinen Korrekturlesern und Beta-Lesern, dass das ganz schrecklich ist. Aber ne, so dieser ganze bildhafte, ich muss erstmal so ein Bild malen und dann kannst du dir vorstellen, wie sich die Charaktere da drin bewegen. Das hatte ich immer schon.
Okay.
Und die Geschichten waren auch immer schon furchtbar lang und hatten 95.000 Charaktere. Aber du merkst schon noch, dass ich dieser Denkweise halt früher auf den Leim gegangen bin.
Okay.
So dieser Denkweise, du musst dich entscheiden, was jetzt dein persönliches Ding ist, was jetzt dein persönliches, anstatt das mal so ein bisschen laufen zu lassen. Mhm. Das ist halt genauso wie die Sache, du musst dir total, ne, du musst so einen killer ersten Satz haben oder du musst so einen killer ersten Absatz haben oder deine erste Seite muss total die Leute weghauen, weil ansonsten lesen die ja nicht weiter, bla bla bla.
Mhm.
Man kann es übertreiben. Man kann tatsächlich so verkrampft nach einem killer ersten Satz suchen oder nach dem bomben ersten Absatz oder nach dem bomben ersten Kapitel oder was auch immer, nach dem tollen Stil, dass es einfach so klingt, als würdest du es zu hart versuchen.
Ja, ich habe auch mehrere Bücher, da hatten wir in der Folge über Bücher übers Schreiben, Schreibratgeber, hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich so ein paar Bücher mir mal angeguckt hatte, weil ich mir dachte so, boah, ist das ein geiler erster Satz, / Absatz. Um dann festzustellen, dass danach, ja, ging es halt dann so bläh weiter. Und der erste Satz war irgendwie entweder irreführend oder, ja, war vor allem irreführend.
Mhm.
Weil das einfach nicht zusammenpasst. Und dann gibt's auch wieder Bücher, die erfolgreich sind und wo auf BookTube voll drüber geraved wird und alle so, oh, ist das geil. Und ich gucke da rein und es fängt an und es ist erstmal so langweilig, so unglaublich langweilig und uninteressant, dass ich keinen Bock habe, das weiterzulesen, aber andere Leute finden es total geil und die haben halt, das ist halt kein killer ersten Satz und das hat auch kein killer erstes Kapitel, meiner Ansicht nach. Aber ja. es ist trotzdem super erfolgreich.
Also ja, und wie gesagt, also ich finde das halt deswegen immer so ein bisschen fast schon schädlich, weil ich finde halt Leuten zu sagen, die vielleicht gerade erst anfangen, ihr müsst euch irgendwie Gedanken darüber machen, dass ihr einen killer ersten Satz habt oder dass euer Schreibstil total individuell ist und bla, ist halt irgendwie, das ist nicht den fünften Schritt vor dem ersten machen, das ist so der 500. Schritt vor dem ersten machen, weil irgendwann wirst du schon rausfinden, wie dein Hirn funktioniert. Aber also, lasst es euch gesagt sein, an meinen frühen Geschichten kann ich das sehr gut ablesen, wenn man auf Teufel komm raus versucht, irgendwie was ganz toll Individuelles zu machen. Es kommt nur Murks dabei raus.
Es ist ja auch so, als zum Vergleich mal, als würde man jemanden, der sich zum ersten Mal so ans Klavier setzt und seine ersten Übungen spielt, sagen so, ja, dann überleg mal, wie du denn Schumann in Zukunft interpretieren willst. So, ja. Während der irgendwie noch da sitzt und damit kämpft, die Finger unabhängig voneinander zu bewegen. Ja, überleg mal, wie wirst du denn später mal das interpretieren? Hm? Was wird denn da dein Stil sein? Was wird denn dein Markenzeichen sein? Nur so, ich kann noch nicht mal einen Akkord spielen.
Ne, also ich finde halt, man merkt es, finde ich, wenn man so eine gewisse, wenn man so einen gewissen Blick dafür hat, man merkt halt irgendwann, wenn Leute es wirklich zu hart versuchen. Ja. Und das wirkt dann verkrampft. Das wirkt dann halt nicht mehr natürlich. Das wirkt dann halt wie irgendwas, das man krampfhaft zusammengestückelt hat, weil einem jemand im Nacken saß oder vielleicht man sich selber im Nacken saß und gesagt hat, der erste Satz, der muss alle weghauen. Ja. Wenn aber dann der erste Satz total geil ist, aber nichts mit der Geschichte zu tun hat. Und so ist das auch bei Stil. Aber andererseits das andere Extrem von Leuten, die dann sagen, ja, macht euch keine Sorgen um Stil. Wenn ihr keinen persönlichen Stil entwickelt, dann ist das auch nicht schlimm.
Ja, ist es ja.
Ich meine, ja, prinzipiell ist das bestimmt nicht schlimm, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Weil irgendwas wird man doch immer haben irgendwann, oder?
Ich habe viele Bücher gelesen, bei denen ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass da ein herausragender Stil war, wo mir irgendwas aufgefallen wäre. Aber das kann halt auch einfach angenehm sein. Also ich finde Geschichten, Entschuldigung, ganz interessant, die irgendwie einen ausgeprägten Stil haben und so, aber das kann halt auch auf die Nerven gehen. Aber ich mag auch Bücher, bei denen der Stil ist halt einfach das Gewebe der Geschichte und das fällt halt nicht auf. Das ist halt nur ein Transportmedium und das ist ja auch in Ordnung. Die Geschichte kann ja trotzdem spannend sein. Die Charaktere können trotzdem einzigartig sein und ihre eigene persönliche Stimme haben, ohne dass der Erzählstil drumherum irgendwelche Gimmicks haben muss. Und ich würde mich auch sehr dafür einsetzen, dass man weniger von Stilentwicklung spricht und mehr von Stilfindung. Das ist halt dieser Punkt. Man muss erstmal eine Weile schreiben und rausfinden, wie schreibe ich denn eigentlich? Und rausfinden, was fühlt sich denn für mich gut an? Was kommt denn für mich so natürlich? Und was gefällt mir daran? Was gefällt mir daran nicht? Und dann kann ich die Dinge, die mir daran nicht gefallen, kann ich dann überlegen, möchte ich das ändern? Oder finde ich mich damit ab, dass ich halt was habe, das ich wahrscheinlich, wenn ich es in einem anderen Buch lesen würde, nicht so geil finden würde, dass ich schreibe aber halt so, das ist halt mein Ding, bam, fertig. Und jetzt habe ich den Faden verloren, aber genau, und die Dinge, die einem gefallen, wo man merkt, die kann ich gut, die halt weiterzuentwickeln und zu gucken, wie kann ich das ausbauen, wie kann ich damit mehr machen. Und halt nicht hinzugehen und zu sagen, so, ich möchte jetzt diesen Stil haben und den entwickle ich mir jetzt, sondern ich gucke, wie ich schreibe und finde darin meinen eigenen, das, was mein Stil ist. Und wenn ich keinen besonders distinkten Stil habe, ist das auch okay. Also ja, Es gibt sehr viele erfolgreiche Bücher ohne sonderlich distinkten Stil da draußen.
Wie gesagt, ich finde es halt auch manchmal, also gerade wenn man eben mit Stil eben auch Erzählstil im Sinne von ne, Erzählung aus Sicht eines Charakters meint, wird es mir auch manchmal ein bisschen zu anstrengend. Also gerade wenn es halt sehr viele Charaktere hat, sehr viele Point of Views, mir ist dann lieber, ihr macht das ein bisschen neutral. Also mir persönlich, ne? Das ist meine persönliche Präferenz, ist mir klar. Aber mir ist es dann oft lieber, es ist ein bisschen neutraler gehalten, als dass ich mich halt auf 15 total extrem andere Perspektiven einstellen muss. Das ist dann vielleicht, also
ja, es für
mich
ist, auch
das immer so, ist das immer so, als würde mich halt so eine ganz wild gemusterte Tapete die ganze Zeit anstarren. Das ist so Reizüberflutung.
Ich meine, es ist ja auch so, ich versuche immer, wenn ich darüber nachdenke, so über Character Voice nachdenke, ist so, stelle ich mir so die Frage, okay, wie würde ich persönlich das formulieren? Wie würde Ela dasselbe ausdrücken? Und ich würde sagen, dass du und ich, wir haben schon so auch in unserer wörtlichen Rede, wenn wir uns unterhalten, so unseren eigenen Stil, so Formulierungen, zu denen wir tendieren, die einfach wirklich typisch für uns sind. Aber wir sprechen nicht krass unterschiedlich, sondern das ist so low-key. Und es hängt auch für mich, ist das so, die Leute sind ja auch in unterschiedlichen Umständen, haben unterschiedliche Motive, haben eine unterschiedliche Perspektive auf die Sache, beachten deshalb unterschiedliche Dinge und befinden sich in einem anderen emotionalen Zustand. Und allein schon dadurch klingen zwei Leute nicht identisch. Die müssten in der identischen Situation sein, identische Motivation, identische Gefühle, identische Perspektive, das müsste alles identisch sein, damit die wirklich identisch klingen. Und ich meine, gut, du hattest mal das Problem, dass deine Leute alle identisch geklungen haben, wenn sie wütend waren.
Ja.
Also das kann schon auch passieren, aber
das passt dann, wenn man sich selber von seinen Charakteren nicht genug entfernt, dann klingen die alle, ne, also
ja, und auch einfach
verallgemeiner ich jetzt einfach mal und schließe ich jetzt von mir auf andere.
Und beziehungsweise, aber wenn man halt nicht wirklich eingefühlt ist in die Charaktere und nicht wirklich weiß, wer sind die eigentlich? Weil wenn ich weiß, wer dieser General ist und was dem wichtig ist und wie der denkt, dann weiß ich auch, wie der wütend ist. Und wenn ich meine milde, handsame, kleine Priesterin habe, die ganz anders ist, ganz andere Interessen hat, dann weiß ich auch, wie die klingt, wenn sie wütend ist. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es zu viel Nähe zu den Charakteren ist, sondern dass man zu entfernt davon ist und zu wenig eingefühlt ist und halt noch zu sehr in sich selber drin ist.
Das meinte ich.
Genau. Und deshalb die eigene Sprache da rauskommt. Aber, und das ist wieder so ein Punkt, wo für mich Schreiben und Schauspielern super nah beieinander sind und wo ich mir denke, dass man als Autorin sehr, sehr viel davon profitieren kann, wenn man sich anguckt, was machen denn Schauspieler, um in eine Rolle reinzukommen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche Herangehensweisen und sowas? Und ich profitiere beim Schreiben, bei der Einfühlung immer wieder von solchen Tricks, dass ich wirklich auf die Charaktere zugehe, als wollte ich die spielen, weil im Grunde spielt man sie. Halt nicht vor einer Kamera oder auf einer Bühne, sondern auf dem Papier. Aber man spielt sie und man spielt jede einzelne Rolle. Das ist schon anspruchsvoll. Und ja, eine eigene Stimme für die Charaktere zu finden, da hilft es auf jeden Fall, sich einfach einzufühlen und in die Denke reinzukommen.
Also haben wir jetzt erstmal Punkt 1 festgehalten, so einen allgemeinen Autoren-Schreibstil finden wir optional, einen eigenen Stil für die Charaktere finden wir schon gut.
Ja, ich denke mir, es ist sehr schwierig, zwei Charaktere gleich klingen zu lassen, wenn man tatsächlich in dem Charakter drin ist und weiß, wie der so ist. Wenn man nicht weiß, wie der so ist, dann schreibt man das halt so, wie man das selber sagen würde.
Ja.
Und das ist halt, da kommt es, glaube ich, auch her, dass in plotgetriebenen Sachen die Charaktere oft keine ausgeprägte eigene Stimme haben oder halt, was heißt ausgeprägte eigene Stimme? Das klingt so, als müsste jeder irgendwie so seinen Gimmick haben und seinen speziellen Ausruf.
Ja, das ist dann auch wieder, ne? Das versuchen dann einige Geschichten versuchen das dann auch so ein bisschen zu kaschieren, dass man nichts über die Charaktere weiß, indem jeder halt so einen komischen Tick oder so ein komisches Gimmick in der Sprache bekommt. Man kann das machen, aber wenn es halt offensichtlich nur ein Placebo dafür ist, dass man eigentlich sonst nichts über die Charaktere weiß, dann wird es auch nervig.
Genau.
Ich habe jetzt aber noch mal eine ganz andere Frage. Und diese Frage habe ich nur für dich da reingetan.
Aha.
Weil du ja unser anerkannter Fanfiction-Experte bist. Ich sehe das sehr oft. Es gibt total viele Videos, auch bei AuthorTube und sowas, wo inzwischen die Leute, also früher war das ja nur so, ja, Fanfiction ist halt nicht wirklich schreiben und das ist halt das, was so komische Fangirls machen und bla bla bla. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Das finde ich auch gut.
Mhm.
Wir haben ja selber eine Fanfiction-Folge gemacht, wo wir gesagt haben, was man damit machen kann, was man davon lernen kann und bla.
Mhm.
Allerdings gibt es auch, also mir persönlich fallen jetzt ad hoc, ohne dass ich wirklich drüber nachdenken muss, 4 verschiedene Videos ein, wo darauf rumgeritten wird, dass man bitte, wenn man Fanfiction schreibt, sich darüber bewusst sein sollte, dass man dabei nicht seinen eigenen Stil entwickelt, weil man nur kopiert, was andere gemacht haben.
Das ist der völlige Bullshit. Das ist der absolute, totale Bullshit. Was schon mal daran liegt oder was schon mal daher kommt, dass wenn man versucht, wie jemand zu klingen, aber nicht durchstiegen hat, wie es kommt, dass jemand so klingt, wie er klingt, kann man nicht so klingen wie diese Person. Und das sieht man sehr oft in Fanfiction, wo halt wirklich versucht wird, so zu klingen und wo versucht wird, diese Atmosphäre zu erzeugen. Aber die Person hat das nicht durchstiegen. Die hat diesen Stil nicht analysiert in einer Art und Weise, die zum korrekten Ergebnis gekommen ist, sondern man schreibt dann eher so, wie der Stil auf einen wirkt und man reproduziert die Wirkung dieses Stils und was man daraus mitgenommen hat. Und das ist das.
Also ein Beispiel.
Das ist
was so der Unterschied ist, weil es klingt jetzt, also ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber ich bin nicht ganz sicher.
Der Unterschied ist so, dass es gibt so Stilelemente, die sind recht offensichtlich. Also, dass zum Beispiel bestimmte Worte vorkommen, wie düster und brütend und knurrte und sowas halt, ne? Das waren auch die Worte, die ich mir seinerzeit mal aus Susan Kays Buch rausgefischt habe, weil ich mir dachte, okay, wie macht die denn Atmosphäre? Hab festgestellt, mit Adjektiven, okay. Und ja, und das ist aber, und dann geht halt eine Person, die das mit dem Feinfühligen am Stil noch nicht so durchstiegen hat, geht dann hin und plastert das wie so eine zentimeterdicke Schicht Butter auf dieses Brot drauf. Das heißt, in jedem Satz ist das. Und das ist immer, und das ist übertrieben. Und die Interaktionen, diese identifizierten Stilelemente und die identifizierten Charaktermomente, es wird halt daraus zusammengesetzt. Und das Ganze dazwischen wird nicht wahrgenommen. Und dass eben die Zwischentöne und das, was eben nicht so Ram und nicht so on brand für die Geschichte ist, sondern mehr so ein Satz, der halt überall stehen könnte oder halt so eine Interaktion, die halt überall stehen könnte und die nicht symptomatisch für diesen Stil oder diese Geschichte ist. Das wird halt ignoriert und den Leuten ist dann nicht klar, dass das auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Den Platz dazwischen, weil du gehst ja nicht hin und kippst irgendwie ein Kilo Salz in die Suppe, sondern die Suppe schmeckt deshalb, ist deshalb genießbar und essbar, weil da so viel Salz drin ist, wie reingehört. Und so viel Gewürz drin ist, wie reingehört und nicht einfach nur alles reingekippt. Und dieses, ja natürlich, man versucht zu imitieren. Und ich finde, es ist eine sehr gute Übung, weil ich habe halt dieses, okay, wie erzeuge ich Atmosphäre, habe ich dadurch rausgefunden, dass ich versucht habe, das zu imitieren. Und es ist mir, ich denke nicht, dass es mir gelungen ist, genau das Feeling zu imitieren, das Susan Kay in Phantom erzeugt hat, aber ich habe halt daraus gelernt, wie entsteht Atmosphäre. Und ich habe aus Fanfiction gelernt, wie entsteht ein bestimmtes Gefühl in einer Beziehung? Wie entsteht ein Gefühl in einer Interaktion? Und Imitation ist eine sehr gute Art und Weise zu lernen. Und ja, natürlich entwickelt man keinen eigenen Stil, wenn man versucht zu schreiben wie jemand anderes. Aber man lernt etwas über Stil dabei. Und ich habe auch überhaupt gar nichts dagegen, wenn Leute für den Rest ihres Lebens die Butterzentimeter dick auf ihr Geschichtenbrot schreiben, weil sie ihr Leben lang nicht verstehen, wie das mit dem Stil wirklich funktioniert. Das ist in Ordnung. Das brauchen die nicht. Beim Schreiben geht es nicht darum, dass man irgendwie, ich meine, da werden ja keine Noten vergeben. Ne? Okay, man kriegt Sternchen auf Goodreads und man kriegt irgendwie, vielleicht steht man irgendwann auf einer Bestsellerliste. Aber letztendlich ist es Bullshit, weil, wie gesagt, beim Schreiben, man selber ist da so tief drin, investiert so viel Zeit und Energie. Schreibe, was dich glücklich macht. Scheiß auf die anderen, wenn es gibt genügend Leute, denen das trotzdem gefällt. Es gibt so ham-fisted, wie würde man das auf Deutsch sagen? So ungeschickt.
Holzhammrig.
Genau, ungeschickt und holzhammrig und grobschlächtig geschriebene Geschichten, die aber trotzdem den Leuten gefallen. Weil es gefällt halt manchen Leuten einfach. Und das ist in Ordnung. Das ist wunderbar. Jemand, der einen Stil entwickeln möchte, wird früher oder später, oder seinen eigenen Stil finden möchte, wird früher oder später seinen eigenen Stil finden. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und wenn ich mich näher mit dem Schreiben beschäftigen will und irgendwie mich entwickeln will, dann tue ich das, weil ich das will. Und wenn ich das nicht will, tue ich das nicht. Warum soll man jemanden, der es eigentlich nicht will, dazu zwingen, das zu tun, um was zu erreichen, das er eigentlich gar nicht will? Das ist völlig.
Ja, ich fand es halt insofern ganz interessant, weil, aber ne, mich hat da so ein bisschen deine Perspektive interessiert, weil Aha. Ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann ja nur sagen, mir kommt das komisch vor, weil ich habe halt genau die Erfahrung gemacht, von der du auch am Anfang gesprochen hast, dass es halt so für eine Kurzgeschichte oder so mal ganz nett ist, mal so ein etwas extremeren oder so ein, ne, wie man sagt, immer so ein Voicey-Stil halt irgendwie mal zu auszuprobieren. Einfach mal was zu schreiben, was halt nicht so klingt wie das, was man sonst irgendwie immer so schreibt.
Ja, weil es
halt eine Kurzgeschichte ist. Man kann das mal ausprobieren und so. Und so ähnlich habe ich mir gedacht, muss das doch auch mit Fanfiction funktionieren. Wenn ich irgendwas schreiben will, das irgendwie so klingt wie J.K. Rowling, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Aber ich fand halt diese Herangehensweise etwas merkwürdig, dass man sich hinsetzt und irgendwie, also erstmal, dass so getan wird, wenn ich mich entscheide, Fanfiction zu schreiben, dann klingt das, was ich schreibe, automatisch so wie der Originalautor. Nee. Wenn ich mir denke, das kann so sein, muss aber nicht.
Das klingt so, wie du denkst, dass der Autor. Nee, das klingt so, wie die Schreibe des Autors auf dich wirkt und so, wie du die Schreibe des Autors verstehst. Und das und dieses, wie es wirkt und wie du es verstehst und wie es tatsächlich ist, sind völlig verschiedene Dinge.
Ja, aber sagen wir mal, selbst wenn, ne? Selbst wenn ich so ein Wunderkind bin, das jetzt ad hoc in der Lage ist, sich ans Klavier zu setzen und halt so eine lupenreine Mozart-Partitur runterzuspielen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Aber und selbst wenn das möglich wäre, bin ich trotzdem von der Herangehensweise irritiert, dass man dann sagt, so ja, und dann kannst du ganz viele Sachen damit lernen, aber wenn du dann tatsächlich mal eigene Geschichten schreiben willst, dann musst du dich erstmal hinsetzen und wieder entlernen, die anderen Sachen zu imitieren. Also, hä? Ich dachte eigentlich, ich kopiere das und wenn ich gelernt habe, wie ich das ganz toll kopiere, dann kann ich doch davon ausgehend meine eigene Interpretation machen. So läuft das doch normalerweise, oder nicht?
Ja,
ich gehe doch hin und entlerne aktiv wieder irgendwas. Hä?
Es ist ein Stück weit ist es so, dass man sich natürlich beim Schreiben Sachen angewöhnen kann. Ne, dass du ja selber irgendwie gemerkt hast, dass immer scheint, kommt ständig vor. Oder ist es ständig jemand unleidlich? so einzelne Worte,
das die halt... Das habe ich für mich embraced. Meine Leute sind halt unleidlich, die finden die Welt kacke.
Ja, ja, aber ne, das ist halt bestimmte Lieblingsworte, die man halt drauf hat. Oder ich mit meinem Dann. Mhm. Ne? Und so kann man sich halt auch Sachen angewöhnen, aber man gewöhnt sich ja Sachen an, weil die sich angenehm anfühlen. Und weil die einem entsprechen. So Dinge, die so sich so einschleichen, sind im Allgemeinen Dinge, die einfach sind, die wenig Energie kosten und die einem entsprechen. Und ja, warum soll ich nicht in einem Stil schreiben, der einfach ist und wenig Energie kostet und mir entspricht?
Und ja.
Dann schreibe ich wie J.K. Rowling und stelle dabei fest, so wow, J.K. Rowlings Stil ist genau das, was ich schreiben will und was einfach aus mir rauskommt. J.K. Rowling und ich, wir sind Stilschwestern. Wir wurden nach der Geburt getrennt, sind eigentlich Zwillinge. Was ist denn daran auszusetzen? Hier wieder der typische Thriller-Stil. Niemand wird eine Thriller-Autorin dafür ans Kreuz nageln, dass sie so klingt wie Karen Slaughter. Oder dass sie so klingt wie keine Ahnung, wie die alle heißen. Aber das ist kein individueller Stil. Es kommt trotzdem an. Hier gebetsmühlenartig.
Ja, ja, ja.
Kommen wir immer aufs selbe zurück.
Also, wir können das getrost vergessen. Man kann Fanfiction schreiben, ohne dass man danach auf ewig klingt wie J.K. Rowling. Und selbst wenn, dann wäre es auch nicht schlimm.
Nö, ich meine, J.K. Rowling ist super erfolgreich. Warum? Wer wollte nicht klingen wie J.K. Rowling?
Wenn man damit dasselbe Geld verdienen würde?
Ja.
Ja, würde jeder nehmen.
Genau.
Ich habe auch noch einen Pet-Peeve, den ich persönlich vortragen möchte. Und das war auch so eines der Highlights. Ich habe ja letztens einen Blogpost gemacht, den kann ich auch für die Shownotes, wenn das irgendwen interessiert, verlinken über meine Masterclass. Ich habe es ja endlich geschafft, irgendwie mal ein paar kohärente Gedanken zu meiner Masterclass-Erfahrung mit Neil Gaiman zusammenzufassen. Mhm. Und so mein Credo war, man fühlt sich in Dingen bestätigt, die man eh schon wusste.
Mhm.
Das ist immer schön. Also, ne, Anfänger werden da ganz andere Sachen draus mitnehmen. Für mich war es jetzt eher so, ach ja, das habe ich mir auch schon gedacht und das habe ich auch schon ausprobiert und der macht das auch so, das finde ich toll. Die einzige Folge, die ich wirklich gefeiert habe, wo ich kurz davor war, ein Freudenfeuer zu entzünden in meinem Garten, wenn ich das noch gekonnt hätte. Wir haben Kunstrasen, deswegen geht das nicht.
Okay.
War die Folge zum Überarbeiten, weil er da einen dezidierten Punkt macht, der darauf hinweist, dass man seinen eigenen Stil wegkürzen kann, wenn man sich Panik einreden lässt von den ganzen Leuten, die immer darauf rumreiten, dass eine Geschichte nur so viele Worte haben darf, wie sie unbedingt braucht.
Mhm.
Oh Mann, habe ich das abgefeiert.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Das ist so mein persönlicher Pet-Peeve. Deswegen muss ich jetzt gerade mal ein bisschen, ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen ventilieren, ne?
Ja, auch so Character Voice, ne? Joannas Sprachstil zeichnet sich dadurch aus, dass sie gerne viele Worte verwendet, die eigentlich nicht nötig sind. Sie sagt zum Beispiel sehr oft irgendwie oder vielleicht und wirklich und sehr und all diese Modifikatoren, wo man sagt, das macht den Stil schwächer. Aber das ist halt einfach ihre Art zu sprechen. Das ist ihr Sprechrhythmus. Das ist es, was das passt für sie. Wenn du nimm das raus und das ist nicht mehr Joanna. Nimm das raus und das ist generisch irgendwie, ja, schöner, stromlinienförmiger Stil. Und gerade in der wörtlichen Rede finde ich, stromlinienförmig ist eine total schlechte Idee.
Ja, und das ist halt so immer so dieses, ich meine, jetzt kann man natürlich wieder sagen, so toll, aber dann finden das wieder andere Leute scheiße zu lesen, wo ich mir dann denke, ja.
Andersrum auch.
Ne? Aber wenn ich halt so, immer, wenn ich so AuthorTube-Videos sehe oder auch Schreibratgeber lese, Stephen King ist da ja auch so ein großer, für mich, Offender in der Hinsicht, der dir halt sagt, so das muss rausgekürzt werden, das muss rausgekürzt werden, du musst das alles rauskürzen, wo ich mir denke, nö, mach ich nicht, verklag mich doch.
Ja.
Oder auch ne, so Leute, denen ich oft und gerne zustimme. Ne, bei vielen Dingen, die sie so sagen. Jenna zum Beispiel.
Mhm.
die so Überarbeitungsvideos machen, wo sie dann sagen, so, und wenn du fertig bist, dann setzt du dir ein arbiträres Wortziel, 50.000 Worte oder so, und diese Worte kürzt du dann raus. Wo ich mir denke, hä? Was ist das denn für eine, hä? Wie kommst du auf diese willkürliche Anzahl? Ich meine, du kannst natürlich sagen, ja, okay, und jetzt gucke ich nochmal, wo ich die ganzen Worte, die ich immer gerne mal wieder so als Fluff einstreue, obwohl sie nicht notwendig sind, dass ich die, ne? Ich bin da auch weniger beratungsresistent geworden mit den Jahren, ja? Mhm. Inzwischen ist es so, in meinem letzten Überarbeitungsgang, kurz bevor es ins Korrektorat geht, kürze ich meistens auch noch 20.000, 30.000 Worte aus so einem Manuskript. Meine Geschichten sind sehr lang, deswegen geht das, ne? Mhm. Du merkst das dann auch nicht. Mhm. Zugegebenermaßen merkst du das nicht, weil das sind meistens so Worte wie schien, es schien so und dann sage ich einfach, es war so oder scheinbar oder vielleicht oder so. Also ne, wenn das halt nicht wörtliche Rede ist und jetzt nicht zur Charakterstimme gehört oder so. Mhm. Fein, kann man alles machen. Finde ich auch bis zum gewissen Grad in Ordnung.
Ja,
manche Sätze klingen besser, wenn sie kürzer und knackiger sind. Okay.
Es muss halt ein Rhythmus drin sein. Und den Rhythmus kann man sich halt auch zerschießen, wenn man hingeht und sagt, so ja, aber aus diesem Kapitel müssen jetzt noch 30 Worte raus. Und du hast es aber schon optimiert. Und
willkürliche Anzahl von Worten muss jetzt da rausgestrichen werden. So.
Wenn du einen extrem verbosen Stil hast und einfach dazu neigst, haufenweise Sachen zu wiederholen, also die Gezeitensternsaga von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Saga könnte man problemlos aus jedem einzelnen Buch so um die 100 Seiten kürzen, indem man einfach nur die ganzen Wiederholungen wegstreicht.
Ja.
Sowas. Wenn du sowas machst, wenn du diesen Stil hast, das ist in Ordnung. Und
auf der anderen Seite haben wir ja auch schon festgestellt, bei Büchern, wo wir sagen, okay, da würden wir die Hälfte kürzen, so wie Otherland oder so. Andere Leute feiern das total. Also ne, offensichtlich gibt es halt Leute, denen das gefällt. Ich gehe also auch davon aus, dass einigen Leuten mit Sicherheit gefällt, wenn ich das nicht wegkürze. Und wie gesagt,
man muss halt wissen, was man will und sich dann entscheiden oder macht man das halt so.
Ja, man sollte sich halt bewusst entscheiden. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man mal darauf hinweist, so guckt euch nochmal an. Es gibt so Worte, die braucht so ein Satz vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Ne, überlegt euch das nochmal, so Satz für Satz in der letzten Überarbeitungs-, wenn man halt wirklich so auf die Wortebene nochmal runtergeht. Mhm. Und dann gucken wir nochmal, bevor das Ding halt irgendwie dann ins Korrektorat geht oder so. Von mir aus. Aber dass Neil Gaiman sich hinsetzt und sagt, man kann seinen eigenen Stil wegkürzen. Ich dachte mir, ja. Danke. Weil es ist, also ne, wie gesagt, es ist vielleicht ein persönlicher Pet-Peeve, weil ich halt auch zu den Leuten gehöre, die gerne lange Sätze schreiben und gerne viele Details erzählen und gerne viel Worldbuilding und viel Adjektive und bla machen. Mhm. Aber auch so im größeren Zusammenhang, ne? Mein Pacing ist halt langsam. Mhm. Das ist so. Und da gibt es Szenen, die machen vielleicht jetzt nicht das große Fass auf, sondern da gibt es dann vielleicht auch Szenen, die machen vielleicht nur ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen Charakterentwicklung. Aber für den Plot an sich könnte man die jetzt weglassen.
Ja.
Will ich aber nicht.
Nö, weil du legst halt Wert auf diese Sache. Und wenn du dann schnelle Action-Szenen hast, dann sind die auch schnell und da ist Action drin.
Und ja, aber ne, wie gesagt, es gibt halt, also ne, bei diesem ganzen, du musst deinen individuellen Stil finden oder so, Diskussion. Ich finde es halt unfassbar frustrierend, dass man sich an dieser Stelle gerne widerspricht. Ne, du musst deinen individuellen Stil finden, du musst wissen, was deinen Stil ausmacht, du musst wissen, wie du gerne schreibst und das muss
dann alles musst du noch 50.000 Worte wegkürzen.
Und klar, und sich von anderen abheben, aber am Ende musst du noch mindestens 50.000 Worte rauskürzen und jede Szene, die nicht zwingend notwendig ist und jedes Wort, das nicht zwingend notwendig ist für das Verständnis, muss weg. Und ich mir denke, ja, aber entweder oder. Oder nicht?
Naja, ich meine, wenn du gerne einen Bare-Bones-Stil haben möchtest, dann ist das wohl ein guter Tipp. Aber wenn du lieber so
wenn wir alle wie Hemingway schreiben sollen, dann müssen wir das machen. Aber
oh Gott, Hemingway. Boy.
Ich meine, ne, wie gesagt, ich bin da durchaus auch ab und zu. Ich würde mir nicht mal den Schuh anziehen wollen, dass ich sage, ich bin inkonsequent. Also, ne, wie gesagt, ich kenne auch Geschichten, die sind mir zu langsam erzählt. Oder auch Stile, die sind mir zu verbos, zu wortlastig, einfach zu detaillastig. Mhm. Und da steige ich irgendwann aus. Von daher, wie gesagt, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn mir jemand sagt, so, boah, ich finde deine Geschichten voll langsam erzählt und das ist alles voll überladen und bla. Ja, okay, dann ist das halt so. Mhm. Darfst du so sehen, sehe ich bei anderen Leuten auch so. Ist mir aber egal.
Ja.
Ja, aber das war so meine Sternstunde aus meiner Masterclass, dass mal jemand darauf hinweist, man kann seinen eigenen Stil wegkürzen.
Ja.
Wenn man sich die Panik einreden lässt, dass man alles kürzen muss.
Mhm.
Füllworte auch, ne? Also,
ja, oh, ich habe zum Teil, wo mir das dann auffällt, dass da irgendwie vielleicht irgendwie so diese vagen Worte drin sind, dass das aber für den Rhythmus dieser Sätze notwendig ist und dass das manchmal noch einen zusätzlichen Satz rein oder noch einen zusätzlichen Absatz, der jetzt nicht unbedingt so viel Neues enthält, der neu genug ist, um nicht langweilig zu werden, aber einfach, weil ich habe immer so das Gefühl, oder ich selber als Leserin brauche eine gewisse Zeit, um mich in Situationen einzufinden und um Veränderungen nachvollziehen zu können und möchte halt in meiner Schreibe das auch so haben, dass diese Zeit der Leserschaft gegeben wird, indem ich da halt noch so ein bisschen ausfülle und dass der Rhythmus und das Gefühl von einem Satz halt zu dem passt, was ich da transportieren möchte. Weil wenn ich transportieren möchte, dass da jemand unsicher ist oder transportieren möchte, dass da was langsam passiert, dann mache ich das, indem ich unsichere Formulierungen verwende, indem ich überflüssige in Anführungszeichen Worte verwende, Füllworte verwende, Sätze lang mache, Sätze sehr kurz mache. Das hat ja alles eine Funktion. Ich würde sagen, es ist dann problematisch, wenn man das immer macht. Wenn jeder Satz hat 5 Kommas, jeder Satz ist eine halbe Seite lang. Letztens habe ich irgendwas gelesen, mir vorlesen lassen und dachte mir irgendwann so, Warum komme ich bei der Geschichte nicht mit? Warum raff ich nicht, was da passiert? Und dann fiel mir auf, das sind endlose Immanuel Kant-würdige Sätze, die da passieren. Und man kann Bandwurmsätze so aufbauen, dass die Sinn ergeben. Und ich habe zum Teil auch sehr lange Sätze, weil ich auch so ein bisschen darauf achte, dass ich meine Satzlänge so ein bisschen variiere, weil mir das hilft, bei meinem Formulieren abwechslungsreich zu bleiben. Und lebendig zu bleiben, zu gucken, okay, jetzt muss ich nochmal einen kurzen Satz machen. Wie mache ich da jetzt einen kurzen Satz hin? Oder ich möchte da jetzt, ne? Ich muss jetzt nicht, dass ich mir einen Stil aufzwinge, aber das ist halt, so möchte ich halt arbeiten und so liest sich das für mich gut. Und zum Teil habe ich halt sehr lange Sätze drin und die muss ich dann halt manchmal so ein bisschen hin und her umstellen, dass das eine logische Abfolge von Dingen ist, die da passieren, dann fällt einem beim Lesen nicht auf, dass da 5 Kommas kommen. Und weil es ist logisch aufgebaut, man kann dem folgen. Das ist kein Bandwurmsatz, sondern es ist ein langer Satz. Und es ist aber halt, wenn man eben dann dazu neigt, jeden Satz so lang zu machen und nicht dazu neigt, diese Sätze dann sinnvoll zu strukturieren oder wenn man dazu neigt, immer nur so 3 Wortsätze hintereinander zu hängen. Wenn man das mit Absicht macht, und man will das so in Ordnung, wenn man nicht durchsteigt, dass das ein Problem sein kann, kann man sich lange darüber wundern, warum manche Leute einem zurückmelden, dass ich verstehe irgendwie nicht, was passiert oder oh, ist das langweilig oder oh, sind die lang, die Sätze. Also, und das aber bewusst einzusetzen, dann ist das, können Füllworte und lange Sätze und falsche Grammatik sehr mächtige Werkzeuge sein, um was zu transportieren und um die Geschichte lebendig zu halten.
Mm.
Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe zwischendrin den Faden verloren, aber.
Ja, ich glaube das. Wie gesagt, ne, es ist halt auch so, wenn jeder Charakter ständig irgendwie so, ja, das ist irgendwie so halt wie ja auch irgendwie, wenn jeder Charakter so spricht und ständig und halt irgendwie manchmal vielleicht ne, sagt.
Ja. Ja.
Dann ist es auch wieder schwierig, weil dann gehe ich davon aus, dass, ne, wie wir eben schon hatten, der Autor zu weit entfernt von seinen Charakteren ist und vielleicht das so ist, wie er selber spricht oder wie er selber Nervosität oder Schüchternheit oder was auch immer das dann da gerade irgendwie sein soll, ausdrückt. Aber es wirkt dann schwammig, weil es hat dann nicht, es ist dann nicht ein individuelles Charakteristikum dieser Figur, sondern es ist so, wie alle Leute in diesem Buch reden.
Ja, so redet man halt, wenn man wütend ist. So redet man halt, wenn man nervös ist. So redet man halt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll.
Ne, also auch da, wenn das ein Gimmick ist für einen, oder wenn du das bewusst gemacht hast für einen Charakter, ich habe auch manchmal nicht unbedingt ein Problem damit, mit so Charakteren, die sehr viel reden. Es gibt halt Leute, die reden sehr viel. Mhm. Es gibt halt Leute, die reden nicht so viel. Mhm. Wenn man mehrere Charaktere in einem Buch hat, das ist mir auch schon passiert. Ne? So, ich glaube, der Goldene Schwarm war das, wo es halt mehrere Charaktere gibt, die halt unfassbar ohne Punkt und Komma reden und keine gerade Information vermitteln können. Dann ist das schwierig, weil dann denke ich mir, okay, da hättest du die Hälfte von wegkürzen können, aber nicht, weil ich das Stilmittel nicht berechtigt finde, sondern weil das Stilmittel einfach overused ist. Aha. Weil es halt nicht die individuelle Stimme dieses einen Charakters ist, sondern weil halt irgendwie 2, 3, 4, 5 Leute so reden.
Ja, das ist halt einfach die Stimme der Autorin.
Kann nicht ein Mensch in dieser Welt irgendwie einen geraden Satz formulieren?
Ja.
Ja, aber ne, das ist mein persönlicher Pet-Peeve. Auf der einen Seite kann man nicht darauf rumreiten, dass man irgendwie ganz voll individuell Schreibstil und seine eigene Erzählstimme und bla finden muss und dann auf der anderen Seite sagen, so, aber wenn du fertig bist, dann kürz bitte jedes Wort, was nicht ganz zwingend notwendig ist, weil das in meinem Kopf passt das nicht zusammen.
Ja, passt es auch nicht.
Danke. Neil Gaiman sieht das auch so, übrigens.
Dann muss es ja stimmen.
Ja, es ist jetzt halt nicht, dass das irgendwie was bringt, aber zumindest fand ich es halt schön, weil, wie gesagt, meine Erfahrung mit Stephen King war da halt leider irgendwie eine andere. Deswegen ich halt mit seinen Schreibtipps nicht so viel anfangen konnte.
Ja.
So, das war so, was ich zum Erzählstil sagen wollte oder zum Schreibstil finden an sich. Jetzt würde ich so ein bisschen übergehen in das und wie entwickle ich das jetzt so zu einer Autorenpersona.
Okay, du hast hier noch einen Punkt über Genre und Themen.
Ja, das wäre jetzt mein Übergang.
Okay.
Quasi. Aha. Weil der nächste Schritt, der sich ja dann immer aufdrängt oder über den man dann ja angeblich ganz furchtbar dringend, ganz furchtbar früh schon nachdenken muss, da, ich möchte gerne eine Folge machen mit unseren schlimmsten oder unbeliebtesten Schreibtipps und da werde ich mit Sicherheit, also wenn wir diese Folge machen im Sinne von Falls, dann werde ich da auch drauf rumreiten, dass man, wenn man nach Schreibratgebern geht oder auch wenn man nach AuthorTube geht, man sich irgendwie, bevor man das erste Wort geschrieben hat, scheinbar schon Gedanken über Sachen machen muss, wo ich mir denke, das interessiert selbst dann keine Sau, wenn das Ding fertig ist, aber egal. Anyway.
Es ist halt auch die Suche nach dem Patentrezept und nach der Garantie für den Erfolg.
Ja,
und so wie manche Leute meinen, so okay, diese Person verwendet diese Worte häufig, da muss dann wohl der Stil draus bestehen und die klatschen das dann aufs Butterbrot. So gehen Leute hin und gucken und sagen, okay, so macht die das, da muss dann wohl der Erfolg draus bestehen und klatschen dann davon ganz viel aufs Butterbrot.
Ja, vielleicht ist das so, aber na, früher oder später kann man sich ja damit beschäftigen, was man denn so für Themen und Genre gerne schreibt. Damit kann man sich ja beschäftigen, das ist ja prinzipiell noch gar nichts Böses.
Ja.
Spätestens dann, wenn man veröffentlichen will, muss man sich ja sowieso zwangsläufig so ein bisschen damit beschäftigen, was für ein komisches Genre man da denn jetzt produziert hat, weil der Buchhandel sowas wissen will und man eine Kategorisierung angeben muss. oder der Verlag das für einen macht, ob man damit jetzt glücklich ist oder nicht. Aber auch so für die eigene, ja, ich weiß nicht, für die eigene Selbstreflexion fand ich das immer nicht ganz verkehrt, weil ich halt irgendwie lange Zeit gedacht habe, ja, nö, ich mache halt, was ich gerade, worauf ich gerade Bock habe, irgendwie so Genre habe ich gar keinen Bock drauf, ich schreibe das erstmal und welches Genre, das ist mir pups egal, das gucke ich dann später, wenn ich weiß, wenn ich das weiß, wenn es fertig ist. So prinzipiell sehe ich das auch immer noch so, weswegen halt die meisten Sachen irgendwie komische Genre-Mix-Dinger sind. Aber
kann ja auch nichts. Teil deiner Brand sein.
Ja, das ist dann halt so die Sache, ne? Weil also bei mir war es jetzt dadurch, dass wir den Podcast irgendwann angefangen haben und ich dann sagen sollte, was mache ich denn so? Ne? Weil das ist ja die Frage, die man irgendwann gestellt bekommt. Was schreibst du denn so?
Mhm.
Ne? So. Und die Frage an sich ist ja gar nicht schlimm. Und dann kann man sich ja mal damit beschäftigen. Oder es ist halt auch für die eigene Selbstreflexion, finde ich ab und zu auch mal ganz spannend. Da haben wir ja in unserer Folge zu Message und Thema drüber gesprochen, wenn man halt feststellt, so ist es nicht so, als würde ich das irgendwie forcieren, aber komischerweise geht es immer um dieselben drei Sachen in meinen Geschichten. Ist ja auch ganz spannend.
Ne? Ja, vor allem, wenn man so feststellt, dass einem, wenn man so dann mehrere Projekte gemacht hat oder ein neues Projekt anfängt und feststellt, dass es da irgendwie hakt, kann es ja auch sein, dass man irgendwie versucht, einem Genre zu entsprechen, das einem selber nicht entspricht oder dass man unbewusst versucht, einem Genre zu entsprechen, aber das halt nicht hinkriegt, weil es einem nicht klar ist, dass man versucht, diesem Genre zu entsprechen. Und wenn man aber rafft, okay, das ist das Genre, das ich schreiben möchte, dann kann ich hingehen und gucken, okay, was macht denn für mich dieses Genre aus? Und das kann dann wieder beim Plotten helfen und bei der Struktur helfen und all so diese Dinge. Also das kann auch rein für das Schreiben und für den bewussten Umgang mit dem, was einem gefällt und was man machen möchte, kann es helfen, sich über das eigene Genre klar zu werden. Oder über die Genres, die man gerne schreibt, die man nicht so, wo man nicht so klarkommt. Bla.
Ja, einfach auch so über die ganz groben Dinge, die man halt gerne, ne, so in Geschichten verpackt. Wie gesagt, das finde ich auch alles überhaupt nicht schlimm, was mich immer irritiert ist. Wie soll ich darüber nachdenken, bevor ich nicht x Amount auf Geschichten geschrieben habe?
Ja.
So, weil, also vielleicht ist das auch wieder nur so, dass das für mich ein Problem ist und alle anderen finden das total easy peasy. Das kann durchaus sein. Ich schließe nicht von mir auf andere, aber für mich persönlich ist es so ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, bevor ich nicht irgendwie eine gewisse Anzahl von verschiedenen Dingen, egal ob das jetzt Kurzgeschichten oder Fanfictions oder sonst irgendwas sind, ausprobiert habe. Wie soll ich mich da festlegen darauf, was mein Genre und was meine Themen sind? Weil ich kann ja, bevor ich angefangen habe oder wenn ich gerade erst angefangen habe, kann ich ja erstmal nur daraus schließen, was ich gerne lese. Und natürlich ist es oft so, dass das, was man gerne liest, man auch gerne schreibt. Bei mir zum Beispiel ist aber nicht so. Was mache ich jetzt? Weil die Dinge, die ich gerne lese, sind nicht unbedingt die Dinge, die ich gerne schreibe und umgekehrt. Vielleicht ist das ein persönliches Problem, das sich nur mir stellt, aber auch da bin ich immer so ein bisschen irritiert, wenn ich das lese, so nach dem Motto, ja, und wenn man dann irgendwie, ne, anfängt, muss man sich ja mal damit beschäftigen, was für ein Genre man so möchte und was so sein, was so deine Brand-Persona irgendwie ist. So, ich denke, ja, aber woher soll ich das denn jetzt schon wissen? Ich habe es noch gar nicht gemacht.
Das ist wie mit dem Kleidungsstil, dass man hingeht und sagt, okay, finde deinen eigenen Stil, was Klamotten und Frisur und so angeht. Das ist ja auch nicht so, dass du dann hingehst und sagst so, okay, was willst du? Willst du irgendwie, ich kenne keine Namen von Kleidungsstilen, aber willst du irgendwie A oder willst du Stil B oder willst du Stil C? Willst du so für die nächsten irgendwie 12 Monate rumlaufen, kannst du diese Frage ja nicht beantworten, bevor du diese Sachen nicht mal angezogen hast und geguckt hast, wie fühle ich mich denn damit? Oder hinzugehen und anzuziehen, was einem so rein vom Hingucken gefällt und wo man sich irgendwie wohlfühlt und dann halt zu gucken, okay, wie bezeichne ich das? Welchen Stilnamen kann ich darauf klatschen, damit das irgendwie respektiert wird, dass ich jetzt so rumlaufe? Und dann hast du halt auch Leute, die sagen, ja, Fashion, so Modegeschmack und guter Stil hat weniger mit dem zu tun, was man anzieht und mehr mit der Haltung, in der man es trägt. Also, ne, ich habe da mal diese Dame im Leopardendruck, pinker Leopardendruck, Plaste, Regenmantel gesehen und sie trug das mit einer Würde, dass ich mir dachte, das kann ich respektieren. Das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Und so. Und es ist halt irgendwie mit Genre und Themen genauso, dass man gucken muss, was fühlt sich denn für mich bequem an? Wo finde ich mich denn wieder? Und danach dann entscheiden, wie ich das benenne oder zu überlegen, überschneidet sich das denn irgendwo? Wenn ich mir das so als Venn-Diagramm vorstelle, so mit Kreisen, die sich überlappen, wo überlappt sich denn das, was ich schreiben möchte, mit einem Genre oder mit einem bestimmten Typ von Geschichte? Oder dass ich halt einfach ausprobiere und mir verschiedene Genres einfach mal ausprobiere, da zu schreiben und zu gucken, was passt mir denn? Und das ist halt einfach was, das man über sich selber lernen muss. Ja, du wirst ja auch nicht geboren und weißt schon, wer du bist. Das ist ja irgendwie was, das ist selbst, wenn du irgendwie deine Pubertät hinter dir hast, dann fängt das ja gerade erst so wirklich an, dass man wirklich feststellt, wer man ist und dass man Begriffe dafür findet und so ein Gefühl der Festigkeit, nicht nur in seiner eigenen Perspektive und seinem eigenen persönlichen Erleben, weil man lebt ja sein ganzes Leben lang in seinem Kopf und da sieht es immer gleich aus und von daher weiß man schon immer, wer man ist, aber sich in der Welt einzuordnen und sich zu überlegen, wer möchte ich denn sein und wer bin ich im Vergleich mit anderen und gefällt mir das so, das ist, da muss man erstmal reinwachsen. Und genauso ist das auch beim Genre und beim Stil.
Ja, wie gesagt, ich finde es halt immer so ein bisschen spannend, wenn dann halt Leute sagen, so ja, aber ich finde doch gar keinen gemeinsamen Nenner von den Sachen, die mir gefallen und die ich gern schreibe, wo ich dann immer denke, ja, prinzipiell, ne, I feel you. Ich habe das auch lange Jahre gedacht. Mhm. Aber die Sache ist, man muss das ja nicht so kleinteilig denken. Mhm. Und das hat Vor- und Nachteile. Das ist, da kommen wir dann gleich zu. Das ist dann so mein letzter Punkt, über den ich gerne diskutieren würde. Aber das hat Vor- und Nachteile, wenn man halt eine große, grob angelegte Richtung für sich definiert, weil jemand, der halt sagt so, ich lese gerne Thriller, ich schreibe gerne Thriller. Mhm. Gut, fein. Ist relativ simpel. Wenn man dann auch noch definieren kann, ja, ich mag das halt aber irgendwie gerne eher so, ne, Domestic, halt so dunkle Familienintrigen und so und nicht halt irgendwie so Konzernmanipulationen oder so oder politisch oder was weiß ich, da ist ja noch besser. Mhm. Aber also besser, in Anführungsstrichen, weil dann weiß man, was man will. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung zu, also ich finde es nicht ganz fair zu sagen, ja, aber wenn ich mich nicht, wenn ich so diese traditionellen Genre-Einteilungen, die mir der Buchhandel oder ne, das Business halt irgendwie vorgibt, für mich nicht stattfinden oder für mich nicht zutreffend sind, dann habe ich ja keine Einteilung. Dann muss ich ja damit leben, dass ich irgendwie sowas, ein bisschen was von allem mache. Mhm. Wo ich mir denke, ja, prinzipiell kann das Nachteile haben, weil ne, Leute und gerade je mehr Leute es sind, desto wahrer ist das, denken gerne in Schubladen. Mhm. Und wenn man da nicht so ganz reinpasst, dann kann das schon mal schwierig sein. Mhm. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe vorher auch immer gesagt, nö, es gibt keinen gemeinsamen Nenner für die Sachen, die ich mache. Und das ist aber irgendwie nicht wahr. Weil, und vielleicht ist das auch das, was man erst nach und nach irgendwie so rausfindet, aber irgendwann habe ich festgestellt, so, nö, ja. Aber irgendwie ist es schon alles Realität plus, ne? Also irgendwie ist es immer was mit irgendwas Übernatürlichem. Irgendwie sind das immer Horror, Geister, Werwölfe, na gut, Werwölfe nicht, aber Drachen und bla. Mhm. Irgendwann habe ich dann festgestellt, so, ja. Zusätzlich ist es aber auch noch irgendwie History-Fanfiction, weil da weiß ich einfach viel drüber. Das heißt, das passiert auch in jeder Geschichte, die ich schreibe. Ist halt immer irgendwas so, ach ja, das habe ich mal in Sachbuch XY gelesen. Das schmeiße ich jetzt in diese Geschichte rein, weil es mir einfach gefällt und weil ich es weiß. So. Das hilft dir für Business-Einteilungen und ne, Kategorisierungen. Im Buchhandel hilft dir das null. Mhm. Weil diese Kategorien gibt es nicht. Aber wenn man davon spricht, dass halt dein Brand das sein soll, was du von dir nach außen trägst, dann finde ich, hilft das schon auch wieder.
Ja, weil auf jeden Fall.
Weil es ist durchaus eine Erkenntnis, die du über dich gewonnen hast, die du vorher noch nicht hattest.
Yep.
So, das war jetzt so, das war jetzt meine Überleitung, weil jetzt würde ich halt gerne nochmal aufgreifen, was wir am Anfang gesagt haben, ne, beziehungsweise was du so richtig am Anfang festgehalten hast, wenn man halt so eine Brand hat oder haben soll, geht es ja auch so ein bisschen um Marketing. Ne, so um Selbstmarketing, um Außendarstellung und sowas. Und da muss ich sagen, ist es so, dass so ein Selbstbild oder so ein Bild der eigenen Brand, die sich irgendwie darauf bezieht, so, ja, ich habe so ein paar grobe Themen, so ein paar ganz nebulöse Zusammenhänge, die in meinen Geschichten immer wieder so vorkommen, ist besser als nichts, weil man hat zumindest mal drüber nachgedacht. Mhm. Was viele ganz praktische Marketing-Dinge angeht, ist, wenn man von sich behaupten kann, ich bin ein Fantasy-Autor, schon auch manchmal vorteilhaft. Mhm. Und weil das immer so aussieht, als wäre das sehr ganz furchtbar vorteilhaft, so auf den ersten Blick, ne, weil dann hat man seine Zielgruppe, dann hat man die Leserschaft, die man irgendwie ungefähr einschätzen kann, dann muss man sich damit beschäftigen, wie viel Neuerungen kann man denen zutrauen, was für Tropes muss man dringend unterbringen oder möchte man dringend unterbringen, bla bla bla. Mhm. Anyway, das sieht erstmal ganz furchtbar easy und einfach und, ne, aber also als jemand, der jetzt nicht so zum Marketing-Menschen geboren ist, auch so eine Selbstwahrnehmung, die ich in meine Brand einfließen lassen kann, muss ich sagen, ich persönlich habe halt so von diesem ganz engen Genre-Zugehörigkeit oder Szene-Zugehörigkeits-Ding, mir liegt das nicht. Also ich weiß, dass das sehr viele Vorteile hat und dass das Marketing einfacher ist, wenn man seine Zielgruppe kennt und bla. Ich habe gerade erst so einen komischen Genre-Mix veröffentlicht, der die Leute sehr irritiert hat. Das ist mir alles ist mir bewusst, dass ja, man sich wobei das es, schwer macht.
Wobei es aber auch so Klappentexte gibt, auf denen draufsteht irgendwie so ein Genre-Bending und total innovativ und nie da gewesen und
ja.
So ein geiler
Ritz. In der Realität scheint es so zu sein, dass das Genre-Mix halt ist ein Hard Sell. Das ist anscheinend irgendwie so, aber
ja, aber es gibt halt auch Leute, die gehen da, oder Marketing-Leute, die gehen da ganz offensiv mit um, die stehen dazu und tun so, als wäre das was Gutes, in der Hoffnung, dass man es ihnen abnimmt. Aber das macht die Werbung ja immer.
Ja. Das ist das Wesen von Marketing. Ne, weil für mich persönlich, und vielleicht ist das auch wieder so ein persönliches Ding, wo halt so mein kleines Self-Publisher-Tum da wieder so ein bisschen reinspringt oder so. Ich fände es ganz furchtbar, wenn meine Brand wäre, ich bin Fantasy-Autor. Und ich wüsste jetzt, dass ich bis ans Ende meiner Tage Fantasy-Bücher schreiben muss, weil die Leute nichts anderes lesen wollen. also zumindest nichts anderes lesen wollen, wo mein Name draufsteht. Mein Gehirn ist so gepolt, dass in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwas machen zu müssen, ich das nicht mehr machen will.
Ja, 100%.
Und wenn ich das Gefühl hätte, es machen zu müssen, dann würde ich es vielleicht tun.
Aha.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, nö, das ist, ich finde Mathe auch total spannend, seit ich das nicht mehr für die Schule machen muss. Ich meine, ich bin nicht besser drin geworden. Ich kann immer noch nicht wirklich was damit anfangen, aber ich finde es jetzt sehr faszinierend.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ne, also von daher, ich sehe halt auch immer so ein Branding, so ein bisschen zwiespältig, weil zum einen, das hattest du ja eingangs auch schon richtig gesagt, ist es natürlich so, man kann seine öffentliche Persona so ein bisschen als Selbstschutz aufbauen.
Mhm.
Das ist so in Zeiten von Social Media und Cancel Culture und so vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, das so zu machen. Aber wie gesagt, ich auch da finde ich, das sind so Dinge, die sich mir jetzt erst so nach und nach erschlossen haben. Und auch da bin ich immer so ein bisschen irritiert, wenn ich in Schreibratgebern lese, dass man sich darüber am besten Gedanken macht, bevor man das Buch fertig geschrieben hat.
Ja.
Wo ich mir denke, ja, aber...
Es ist ja auch irgendwie so, das englische Wort Brand, das kommt ja vom Branding, vom Brandzeichen, wo auch heute noch den Rindern und zu gewissen Zeiten an gewissen Orten auch Menschen Brandzeichen eingebrannt wurden, die also vernarbt wurden, um in dieser Narbe das Gehören zu oder das Besessenwerden von einer bestimmten Person, ne, gezeichnet wird. Das heißt, wenn man eine Brand entwickelt, kann es auch sein, dass man sich selbst brandmarkt damit. Und dass man dann, ja, und das ist, man sieht das gerne irgendwie so, Miley Cyrus hat das durchgemacht und wer war das? Brad Pitt hat das durchgemacht. Die so Leute, die so typecastet werden. Wo man so denkt, okay, die kennen wir jetzt, die ist jetzt immer so. Und das kann einem halt auch ziemlich zum Verhängnis werden. Marilyn Monroe ist unter anderem deshalb auch so jung und tragisch durch eigene Hand verstorben, weil sie gerne eine ernsthafte Schauspielerin sein wollte, weil sie auch gut schauspielern konnte, weil aber sie diese Brand aufgedrückt bekommen hat, dass sie eben das blonde Dummchen ist, das in irgendwelchen Larifari-Geschichten irgendwie mitspielt und da ist sie nicht wieder rausgekommen. Und Brad Pitt hat dann halt Fight Club gemacht, das ging ihm, Miley Cyrus ist irgendwie halbnackt auf der Abrissbirne rumgehockt. Das kann funktionieren, es kann aber auch schief gehen. Und das ist so einer der Punkte, wo ich mir denke, sich von Anfang an für eine Brand zu entscheiden, Wie soll man das denn entscheiden? Das ist so wie früher, ja, man muss ja erstmal heiraten, ehe man irgendwie intim miteinander werden kann, um dann festzustellen oder irgendwie auch unbeobachtet im selben Raum sitzen zu dürfen, um dann im Nachhinein festzustellen, so, oh shit, das passt ja überhaupt nicht. Und irgendwie eine Brand und eine Persona und ein Genre und ein Stil zu heiraten, ehe man irgendwie auch nur ein erstes Date hatte und sich mal irgendwie unterhalten und so ein bisschen kennengelernt hatte, das kann, glaube ich, sehr fatal sein, weil halt die Scheidung unter Umständen teuer und schmerzhaft wird oder auch gar nicht funktioniert. Was jetzt nicht irgendwie Angst davor machen soll, eine Brand zu entwickeln. Wenn man eine Brand hat, die einem entspricht, mit der man sich wohlfühlt, die man so darstellen kann, ohne sich irgendwie in Brezeln zu legen, ist das alles wunderbar. Aber es ist halt, ne, wie auch sowas, da denk vorher mal drüber nach. Weil nachher drüber nachdenken ist dann schwieriger.
Ja, beziehungsweise es ist halt auch so, man muss das nicht machen.
Ja.
Ich finde es immer witzig, weil, ne, das ist genau dieselbe Sache mit dem Kürzen und mit dem Erzwingen irgendwie eines individuellen Stils und so. man muss das nicht tun.
Das ist nur, irgendwie mit...
Nur weil irgendwelche Leute im Internet sagen, dass man das so machen muss,
ja.
Heißt das nicht, dass man das tatsächlich unreflektiert übernehmen muss. Weil, ne, da kommen wir halt auf dieses Video zurück, was ich dir geschickt hatte, wo halt, ich glaube, die Natalia Lee war das, die halt meinte so, ja, sie hat halt irgendwie Fantasy gemacht und jetzt macht sie irgendwie Western, also ne, so historical, aber irgendwie Wild West und so. Und das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Und dann sagt man ja, man muss das irgendwie unter zwei verschiedenen Pseudonymen machen, weil sonst sind die Leute ja verwirrt oder enttäuscht oder keine Ahnung und finden das nicht. Und das ist ja zum Marketing, ist es ja viel besser, wenn man halt mehrere Pseudonyme hat, die man dann halt ganz klar nach Genre irgendwie vermarkten kann. So. Das ist das, was einem gesagt wird. Und sie dann halt ein Video gemacht hat, wo sie gesagt hat, so ja, ich habe mich jetzt ganz lange damit beschäftigt, aber wisst ihr was, das ist so viel Aufwand und das ist so, also organisatorisch erstmal, ne, weil du musst ja dann tatsächlich so tun, als wärst du nicht nur eine Online-Persona, sondern als wärst du mehrere. Also du hast unter Umständen mehrere Twitter-Kanäle, du hast unter Umständen mehrere Instagram-Profile, du hast mit Sicherheit, selbst wenn du eine Webseite hast, muss die dann aufgeteilt sein in deine verschiedenen Pseudonyme und Kategorien und so. Es ist auch administrativ aufwendig, weil du musst halt immer gucken, dass ne, jedes Buch muss halt unter dem richtigen Pseudonym erscheinen und du musst das, also je nach legalem Status musst du das eintragen lassen und bla. Aber selbst wenn es halt nur darum geht, diese beiden Personas oder drei, vier, was auch immer man dann bräuchte, je nachdem, wie viele Genres man denn gerne bedienen möchte oder schreiben möchte. Es ist halt emotionaler Aufwand, weil du musst so tun, als wärst du verschiedene Leute.
Ja.
Oder du tust halt nicht, als wärst du verschiedene Leute. Dann würde ich mich aber fragen, wenn du halt irgendwie zwei Twitter-Profile hast, das eine unter Pseudonym 1 und das andere unter Pseudonym 2 und du copy und pastest halt aber immer nur dieselben Tweets, damit beide so aussehen, als hätten sie irgendwie Leben in sich. What is the point?
Ja.
So, und sie halt dann irgendwann gesagt hat, so ja, irgendwie Marketing-Experten sagen, dass das so besser funktioniert. Ich habe mich aber dazu entschlossen, dass mir das egal ist, weil mir ist das zu anstrengend und außerdem zwingt mich keiner.
Es ist ja auch irgendwie so, dass J.K. Rowling dann irgendwie angefangen hat, Krimis zu schreiben unter einem anderen Namen und dann kam raus, das ist J.K. Rowling und jetzt wissen alle, dass das J.K. Rowling ist und das ist, der Witz ist irgendwie, ja, was soll denn da noch?
Na, also
ich meine, um es irgendwie...
Es gibt halt Pseudonyme, die halt auch unter anderem aus dem Grund gewählt werden, dass man halt nicht unter seinem privaten Namen, also unter seinem echten Namen veröffentlicht.
Ja, ja. Oder wenn du gewöhnlich Pornos schreibst, aber auch gerne Literatur für Kinder schreiben möchtest, ist es auf jeden Fall anzuraten,
ne, also
zwei
ja,
verschiedene
da,
Pseudonyme das, zu verwenden.
Ne, also da auch da gibt es mit Sicherheit Situationen und Konstellationen, wo ich das denke, entweder zum Selbstschutz oder zum Schutz der Privatsphäre oder einfach nur, weil die Genre, die du bedienen willst, halt so unvereinbar sind, dass das halt schwierig sein könnte. Ja, mit Sicherheit. Aber die Sache ist ja, man kann das ja auch alles machen. Was mich halt stört, ist, dass die prävalenten Stimmen immer die sind, die sagen, man muss das so machen. Das ist das Patentrezept für Erfolg. Mach das so. Und dass es dann wirklich Menschen braucht, die tatsächlich ein Video dazu machen, wo sie sich hinstellen und sagen, nö, ich habe mich dagegen entschieden, weil es zwingt mich ja keiner. Und ich denke, ja. Ne?
Ja.
Also so dieses Neil Gaiman-Ding revisited, so es zwingt dich niemand, das zu tun. Wenn du das nicht möchtest, dann tu das nicht. Natürlich können sich dann Leute hinstellen und sagen, ja, aber weil du das nicht gemacht hast, bist du jetzt halt auch nicht so erfolgreich. Dann musst du damit leben. Oder ihnen das Gegenteil beweisen oder so. Keine Ahnung.
Ja. Ja,
aber im Zweifelsfall zwingt dich niemand dazu, irgendwie was zu tun, was dir nicht entspricht. Und Brand oder nicht Brand ist eigentlich eine persönliche Präferenzentscheidung.
Es ist ja auch irgendwie so, wenn ich mir so vorstelle, so, es gibt ja das Thema so Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mir so denke, so, ja, okay, aber es hat ja doch jeder schon eine Persönlichkeit. Man kann ja gar nichts dagegen tun, dass man jemand ist. Und natürlich kann man...
Das ist schwierig.
Ja, und natürlich kann man dann hingehen und sagen, okay, ich möchte mich jetzt diesem, jenem, welchem Einfluss aussetzen, um was zu lernen und mich zu entwickeln und möchte irgendwie bestimmte Dinge verändern. in Ordnung. Aber auch wenn du das nicht tust, entwickelst du dich trotzdem von alleine, weil Dinge passieren dir halt. Das lässt sich nicht vermeiden, dass sich deine Persönlichkeit entwickelt, weil die Welt ist unvorhersehbar und man kann sich nicht davor schützen, dass einem Dinge passieren, mit denen man umgehen kann und mit denen man umgehen muss und für die einen das Handwerkszeug erstmal fehlt und dann muss man das lernen, dann hat man das gelernt, dann ist man jemand anderes. Und mit dem Brandentwicklung, also ne, so ist das halt auch mit der Stilentwicklung, aber auch mit dem Brand ist, du bist ja jemand, du bist ja schon eine Person und du bist eine Autorin und du hast dieses Genre und machst diese Sachen, du bist ja schon eine Brand. Da kannst du ja gar nichts dagegen tun. Und dieses tatsächlich bewusst damit umgehen ist wirklich, beziehungsweise nicht, also man kann bewusst damit umgehen, dass man einfach ist, wer man ist. Und dieses ganze Authentizitätsdebatte ist okay, finde ich irgendwie. Es ist wie dieses, ja, wenn man in Star Trek vom Transporter weggebeamt wird, ist man dann tot und dann gibt es einen ja gar nicht mehr und ist dann der dann hingebeamt wird, ist das dann die, wer ist dann wer? Das ist eine völlig überflüssige Fragestellung. Ja, und es ist halt auch mit dem Branding, mit dem Ich-Sein. Will ich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Oder will ich reden, wie mache ich mich im Grunde zu einem Charakter, den ich zeige? Und das ist dann die Frage. Und auch wenn ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ich meine, John Scalzi, wenn man dem mal auf seinem Twitter folgt, der ist da sehr, ich hab, also wenn der sich verstellt und das irgendwie so eine aufgesetzte Brand ist, dann wäre ich schon sehr verwundert, dass er sich dafür entscheidet. Ja, also man kann, du bist ja schon jemand. Du hast ja schon deine Eigenheiten. Du bist schon ein Individuum. Ich nicht. Und das, ja, also zu sagen, ja, dann habe ich ja keine Brand. Man hat eine Brand, die ist angewachsen. Da kann man gar nichts gegen tun. Man kann nur halt irgendwie, ja, was Kunstvolles noch daraus machen. Aber auch man selber zu sein, kann ja auch kunstvoll sein. So. Also ja, also ich würde das nicht so eng sehen. Wenn du Bock drauf hast, für dich eine Persona zu erschaffen und sozusagen einen Charakter zu schreiben auf Twitter und einen Charakter zu schreiben, wenn du irgendwie ein Interview gibst oder so, dann mach das. Aber du bist ja immer auch schon du selber. Und das reicht auch. Du reichst. Du bist genug. Ja.
Das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich jetzt fast mich schon nicht traue, noch irgendwas zu sagen. Oh. Nein, aber prinzipiell, ne, hast du das natürlich sehr schön zusammengefasst, was ich mir auch dachte. Ne? Es gibt halt immer so ein bisschen Pro und Contra. Natürlich ist so eine Szenezugehörigkeit und so eine ganz klare Kategorisierung, wenn sie einem denn entspricht,
ja,
ist ja auch was Schönes.
Ja.
Wenn sie einem nicht entspricht, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man sich das zumuten will. Weil, wie gesagt, alles, was Verstellung ist, und ich glaube, das hast du auch schon am Anfang gesagt, alles, was Verstellung ist, egal ob das um deine Selbstdarstellung geht oder ob das um deinen Schreibstil geht, alles, was dir nicht entspricht, ist erstmal zusätzlicher Aufwand.
Absolut.
Und zusätzliche Arbeit und zusätzliche Energie, die du aufwenden musst. Und dann kannst du dich natürlich trotzdem entscheiden, weil jeder darf das entscheiden, wie er möchte, ob du das leisten willst. Aber es ist halt sehr viel, also je weiter das entfernt ist von dem, was dir eigentlich entspricht, desto mehr Aufwand ist es, das wirklich überzeugend durchzuhalten. Das finde ich schön. Siehst du mal, das war doch eigentlich gar nicht mal so unsinnig, dass wir uns da mal drüber unterhalten haben.
Ja, ich bin ganz überrascht, dass ich so viel geredet habe, weil in der Vorbesprechung zu dieser Folge hatte ich so gemeint, so ja, also ich habe da eigentlich überhaupt nichts zu sagen und auch eigentlich überhaupt gar keine Meinung zu. Little did I know.
Siehst du mal, manchmal kommen halt ungeahnte, ne, brillante Dinge aus deinem Kopf einfach ohne Vorankündigung.
Ja.
Ja, die Brand ist angewachsen, das werde ich mir, den Satz werde ich mir einfach klauen, der ist toll.
Okay, gerne.
Ich erzähle noch kurz, was wir in der nächsten Folge machen, oder?
Aha.
Fein. In der nächsten Folge machen wir was ganz anderes. Wir hatten jetzt einen Monat, der irgendwie thematisch zusammenhing. Jetzt machen wir mal einen Monat, der nicht so thematisch zusammenhängt. Das macht aber nichts. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns mal darüber, wie man von einem Outline zu einem fertigen Buch kommt. Wir hatten ja mal eine Folge gemacht, wie man von der ersten Idee zum Outline kommt. Mhm. Es ist ja aber erst nur so den kleinen Schneeball formen und damit das halt zur großen Lawine wird.
Die einen unter noch, Arbeit begräbt.
Ja, muss ja noch ein bisschen was passieren. Es wird wahrscheinlich eine sehr zusammenfassende Folge, weil wir werden uns angucken, worum geht's beim Schreiben, wie ist das mit dem Überarbeiten, wie ist das mit dem Feedback, wie ist das mit der Routine, ne, wie kommt man von so einem Outline oder von so einem ersten Ideendump, wenn man denn ein Pantser ist, zu irgendwas, was man jetzt als fertig deklarieren würde. Sehr übersichtsmäßig, genau. Einfach mal zusammengefasst, und zu jedem von diesen einzelnen Punkten haben wir eigene Folgen gemacht, und das werden wir dann mit Sicherheit auch alle 5 Minuten erzählen. Genau. Das machen wir jedenfalls, und da freue ich mich drauf.
Ja, ich auch.
In diesem Sinne. Bis dann.
Bis dann.